Die EU will die Aufhebung des Briefgeheimnisses beschließen oder genauer gesagt hat es teilweise auch schon beschlossen auf einer freiwilligen Basis. Und wenn Sie jetzt sagen, das ist doch eine reine Verschwörungstheorie, sowas können die uns doch nicht erzählen, muss ich Sie enttäuschen, das ist keine Verschwörungstheorie. Das Ganze geht nämlich mit einem kleinen Trick. Das geht durch den Trick, dass man einfach sagt, naja, die Art, wie wir heute kommunizieren, das sind ja gar keine Briefe und deshalb gilt dafür das Briefgeheimnis. Es geht nämlich um die Chatkontrolle. Und da soll es tatsächlich so sein, dass anlasslos und automatisiert, also per künstlicher Intelligenz, einfach sämtliche Chats einfach mal so mitgehört und mitanalysiert werden können, natürlich immer nur zu den ganz ehrenen Zwecken. Und wie gesagt, das ist im Grunde genommen genau das, was man als Aufhebung des Briefgeheimnisses kennt. So, das ist eine Sache, über die ich hier in diesem Video mit Ihnen sprechen möchte. Und es gibt noch ein paar weitere Themen, die Sie vielleicht auch interessieren, nämlich zum Beispiel solche Sachen wie Gesichtserkennung im öffentlichen Raum. Also kann sehr gut passieren, dass das eine Sache ist, die uns auch blüht. Und natürlich solche Dinge wie Bargeldobergrenze. Ja, da haben wir noch ein paar andere nette Themen. Und wenn ich jetzt sage wir, dann liegt das daran, dass ich einen Interviewgast eingeladen habe, nämlich Patrick Breyer. Und er ist bei der Piratenpartei. Er ist ein unermüdlicher Kämpfer, würde ich sagen, für digitale Freiheiten. Und deshalb unterhalten wir uns einfach über diese Themen. Und ja, jetzt mache ich keine langen Worte, sondern begrüße ihn. Erstmal schön, dass Sie die Zeit gefunden haben, dass wir uns hier unterhalten können.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, das war ja so ein bisschen überstürzt bei uns, aber ich finde es cool, dass wir es beide geschafft haben, unseren kurzen Zeitplan oder engen Zeitplan noch reinzubringen, sodass wir uns jetzt noch tatsächlich unterhalten können über solche Themen und steigen oder vielleicht mal tatsächlich gleich ein mit der Chatkontrolle. Was ist denn das genau? Können Sie das mal kurz erzählen?
Bei der Chatkontrolle, das ist ja quasi so, wie wenn ich einen Brief abschicke und die Post dann einfach alle Briefe eröffnet und durchsucht auf den Verdacht hin, dass vielleicht was Illegales darin enthalten sein könnte. Und das in großem Stil bei allen elektronischen Nachrichten, sei es per E-Mail, sei es per Messenger, sei es auf einem Chatdienst, und viele Apps haben ja Chatfunktionen integriert, auch soziale Netzwerke und so weiter. Alle private Kommunikation soll durchsucht werden, mit der Begründung, man will nach Missbrauchsdarstellung von Kindern suchen. Aber tatsächlich ist die Folge davon, dass es im Grunde genommen das digitale Briefgeheimnis zerstört wird und dass auch noch sichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, wie sie zum Beispiel bei WhatsApp oder bei Signal zum Einsatz kommt, auch noch abgeschafft werden muss, um dieses Durchschnüffeln zu ermöglichen. Und das Resultat des Ganzen schützt nicht wirklich Kinder. Auf unsere Anfrage, wie viele Kinder denn tatsächlich gerettet worden seien durch dieses Scannen, durch diese Massenüberwachung, hat man keine signifikante Zahl tatsächlich nennen können. Stattdessen warnen Strafverfolger davor, übrigens auch der Kinderschutzbund, der Deutsche Kinderschutzbund, dass man hier quasi mit einer Flut von oft falschen Meldungen zu tun hat und überlastet wird, dass man keine Kapazitäten mehr hat, um wirklich gezielt auch gegen organisierte Missbrauchsringe hier zu ermitteln. Betroffene und auch Opfer von Missbrauch warnen selbst, dass sie auch geschützte Schutzräume brauchen, um sich untereinander auszutauschen, um sich Hilfe, Beratung, Therapie zu suchen. Und auch die Kinder und Jugendlichen selbst, zu deren Schutz das ja gemacht werden soll, haben wir repräsentativ befragen lassen. Und mit einer übergroßen Mehrheit sagen sie, wir wollen nicht verdachtslos überwacht werden. Wenn ihr uns schützen wollt, dann helft uns, uns selbst zu schützen, indem wir Täterstrategien kennen, indem wir wissen, worauf wir achten müssen, indem wir Vorfälle oder Verdachtsfälle melden können, und dem soll dann bitte auch nachgegangen werden, effektiv. Also quasi Ermächtigung und junge Menschen stark machen, statt komplett das digitale Briefgeheimnis, digitale private Kommunikation aufzuheben.
Ich finde es in gewisser Weise erstaunlich, dass Sie eben schon relativ viel über die Wirkung davon gesprochen haben. Und eigentlich vergleichsweise wenig über diesen unfassbaren Skandal, der eigentlich dahinter steht. Ja, also wie Sie am Anfang einmal gesagt haben, wir müssen uns wirklich vorstellen, die Post würde jeden einzelnen Brief einfach mal öffnen, anlasslos, und zwar automatisiert, und dann sich einfach mal angucken, was da so drin steht. Ja, jede private Kommunikation wird einfach mal so automatisiert abgehört. Und das natürlich dann immer eigentlich, um irgendwelche anderen Ziele zu erreichen. Aber natürlich, dass man es eben nebenbei ja für, naja, sozusagen Zufallsabwischerei natürlich auch verwenden kann. Also ich finde es völlig haarsträubend, dass das eine Sache ist, über die im Augenblick völlig unter dem Radar gesprochen werden kann. Und kein Mensch merkt, dass das ja eine Sache ist, die wirklich direkt vor der Tür steht, in gewisser Weise. Und zum Teil ja auch schon die Tür durchquert hat. Also vielleicht sagen Sie uns da davon noch mal ein bisschen was dazu, wie sich das im Augenblick darstellt mit dieser freiwilligen Chatkontrolle.
Im Moment ist es so, dass große US-amerikanische Unternehmen schon heute auf freiwilliger Basis private Kommunikation mit solchen Algorithmen scannen. Das passiert zum Beispiel, wenn man den Facebook Messenger benutzt, wenn man über Instagram Messages versendet, wenn man über Gmail oder an einen Gmail-Account Nachrichten, E-Mails schickt. Das sind einige Dienste, wo das heute freiwillig zum Einsatz kommt. Das heißt, Dienste, die nicht sicher Ende zu Ende verschlüsselt sind und die von US-Anbietern betrieben werden, verwenden das teilweise freiwillig und das führt zu Millionen von Verdachtsmeldungen jedes Jahr. Die Schweizer Bundespolizei hat mal eine Auswertung veröffentlicht, wonach 80 bis 90% dieser Chats und ja durchaus auch intimen Chats oder sehr privaten Fotos, Familienfotos, Strandfotos oder Fotos, die Erwachsene von sich austauschen oder auch Sexting, ja. Junge Menschen schicken sich eben oft einvernehmlich solche Fotos zu. Sowas landet dann bei der Polizei und ist in ganz, ganz vielen Fällen nicht strafrechtlich relevant. Das bedeutet dann aber eben, dass die intimen Fotos in Händen landen von ausländischen Moderatoren und Organisationen, von irgendwelchen Behörden, wo sie nicht sicher sind und in deren Hände sie auch nicht gehören, solche Materialien.
Ja, also ich finde das also wirklich haarsträubend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich verstehe überhaupt nicht, wie es jemals gelingen konnte, dass es da nicht einen öffentlichen Aufschrei gibt. Worauf führen Sie denn das eigentlich zurück? Also wie kommt denn das eigentlich, dass da die meisten komplett die Füße stillhalten und ja auch extrem viele Parteien bei sowas zustimmen wollen? Also dass es verpflichtend wird, ja, sodass also beispielsweise Ende zu Ende verschlüsselte Messenger überhaupt gar nicht mehr gehen. Worauf führen Sie denn das zurück?
Es ist inzwischen bekannt, dass bei der Vorbereitung dieses Gesetzesvorschlags, und das ist ja wirklich weltweit einzigartig, dass man diese bisher von einzelnen US-Unternehmen freiwillig eingesetzte Maßnahme jetzt zwangsweise allen Anbietern, also auch europäischen Anbietern, erstmals verordnen will. Das gibt es sonst nirgendwo in der freien Welt. Nur aus China ist was Ähnliches wie die Chat-Kontrolle bekannt. Dort wird sowas eingesetzt. Aber es ist inzwischen bekannt, dass bei der Vorbereitung dieses Gesetzentwurfs man sehr eng mit ausländischen Organisationen zusammengearbeitet hat, in denen Strafverfolger aus dem Ausland zusammenarbeiten, aber auch Technologiekonzerne mit vertreten sind. Und man hat das von langer Hand vorbereitet und geframed, mit dem Argument, aber die Kinder. Und wenn es um den Schutz vor Kindern, vor schrecklichen Verbrechen geht, hat natürlich jeder erstmal den Impuls, wir müssen alles Menschenmögliche tun, um Kinder vor Missbrauch zu schützen. Das Problem ist aber, diese Maßnahme schützt nicht, sondern schadet ihnen eher. Um nur mal ein Beispiel von schädlichen Auswirkungen zu nennen. In Deutschland sind 40% der Ermittlungsverfahren aus der Chatkontrolle richten sich tatsächlich gegen Minderjährige selbst, zu deren Schutz diese Maßnahme ja dienen soll. Und das liegt daran, dass die zum Beispiel unbedacht Sachen teilen, die sie für lustig halten, von denen sie gar nicht wissen, dass es kriminell ist. Ja, Beispiel, ein Junge wird von einer Biene in den Genitalbereich gestochen, ja, kann man leicht für lustig halten, ist aber tatsächlich strafbar, weil Nacktdarstellung von eines Minderjährigen. Oder es gibt ein Video mit Eselsex, was millionenfach geteilt worden ist, ja. Allein schon, wenn man etwas erhält und anschaut, was man vielleicht gar nicht gewollt hat, was irgendjemand einem geschickt oder geteilt hat, allein schon dann wird man bei der freiwilligen Chatkontrolle hier gemeldet und quasi angezeigt. Und so kommt es, dass im letzten Endes dadurch Kinder und Jugendliche massenhaft kriminalisiert werden, statt sie hierdurch zu schützen. Aber die Denkweise oder das Verkaufsargument ist, wir können quasi mit Hilfe der Technik, also automatisiert, können wir quasi das Internet zu einem verbrechensfreien Raum machen. Wir filtern einfach das aus, wir löschen einfach automatisch solche Missbrauchsdarstellung. Und das ist natürlich Quatsch. Das kann technisch nicht funktionieren. Diese Algorithmen sind sehr ungenau. Wie gesagt, bis zu 80 oder 90% Falschtreffer. Selbst wenn nach sogenanntem bekanntem Material gesucht wird, was man schon einmal gesichtet hat, ist es so, dass kein Algorithmus selbst erkennen kann, hat jetzt der Nutzer in diesem Fall das vorsätzlich geteilt oder aus Versehen oder weil er was ungewollt zugeschickt bekommen hat, ja. Kein Algorithmus kann sagen, ist etwas in Europa wirklich strafbar? Denn oft werden diese Kategorisierungen, Klassifizierungen in den USA vorgenommen nach dortigem Recht. Und da gibt es Unterschiede, ja. Auch von Land zu Land ist es unterschiedlich, was wirklich strafbar ist und was nicht. Und dann kommt noch eins hinzu. Es soll ja nicht nur nach bekanntem Material gesucht werden, sondern auch mit Hilfe maschinellen Lernens, also künstlicher Intelligenz, nach noch unbekanntem Missbrauchsdarstellung. Und hier ist die Technik völlig intransparent. Keiner kennt die Algorithmen, die hier zum Einsatz kommen und ihre Zuverlässigkeit. Es liegt aber auf der Hand, dass wenn man nach unbekannten Darstellungen sucht, aufgrund von Mustern, dass das nochmal viel ungenauer und unzuverlässiger ist als nach bekannten. Zum Beispiel, kein Algorithmus kann erkennen, genau zuverlässig das Alter abgebildeter Personen. Also da kommen Volljährige mit ins Raster. Kein Algorithmus kann das zuverlässig unterscheiden von anderen Darstellungen. Kein Algorithmus weiß automatisiert, ob etwas mit Einverständnis, ob ich etwas meinem Partner einverständlich schicke. Oder ob das auf Erpressung oder Ähnlichem beruht. Also ein Verfahren, was intransparent, nicht extern begutachtet und extrem fehleranfällig ist. Das bedeutet, viele Menschen kommen falsch in Verdacht. Strafverfolger werden überlastet und vor allem die Kinder, die hier Missbrauch erleiden, denen schadet es eher, weil die Polizei mit einer Flut von Verdachtsanzeigen überflutet wird und gar keine Kapazitäten mehr hat, tatsächlich gezielt gegen die Hintermänner und das organisierte Verbrechen, was hinter Missbrauch steckt, dann zu ermitteln.
Naja, klar. Also das heißt, die Wirkung funktioniert überhaupt gar nicht, ja. Aber ich glaube, muss ich das einfach nochmal klar machen, dass jegliche Form von Kommunikation, von der man glaubt, sie sei privat, egal ob da jetzt irgendwelche komischen missbräuchliche Sachen drin vorkommen oder nicht, also jegliche Kommunikation ist ja dann auf einmal öffentlich. Und man weiß ja auch nie, für welche Zwecke solche Sachen dann auch nochmal verwendet werden können, wenn sowieso, sozusagen sowieso jeder digitale Brief aufgeschlitzt werden darf. Also die Leute sind ja schon nervös geworden, als sie gemerkt haben, dass bei sowas wie Alexa auch Menschen mithören, einfach um es zu klassifizieren. Ja, da sind ja die meisten schon irgendwie völlig verwirrt. Und hier haben wir auf einmal ja nochmal eine ganz andere Qualität. Ich meine, das mit diesen Argumenten, die es da immer gibt, das finde ich schon erstaunlich, denn ich habe mitgekriegt, also selbst bei den Piraten, also bei Ihnen, die Sie ja immer so sehr für digitale Freiheiten sind oder sowas, selbst bei Ihnen hat ja am Anfang sich einmal davon betören lassen und hat tatsächlich auch für unseren Vorschlag gestimmt, oder?
Wäre mir jetzt nicht bekannt, können Sie mir sagen, wann das war?
Ich habe den Namen vergessen, aber ich meine, dass bei irgendeiner dieser Abstimmungen in der frühen Phase oder sowas, dass der auch für irgendeine von diesen Sachen gestimmt hat. Aber keine Ahnung, vielleicht ist ja auch irgend so eine Latrinenparole. Ja. Übrigens zum Thema Abstimmungsverhalten, vielleicht sollte man noch mal kurz erwähnen, Sie haben mit dem Piratomaten ins Leben gerufen. Ja, ich habe in vergangenen Videos gelegentlich mal den Walomat eingesetzt. Ja, das ist der Piratomat. Ich verlinke den auch unten in der Videobeschreibung. Da haben Sie einfach so ein paar Digitalthemen rausgenommen, ja, und einfach mal also gezeigt, wie Sie selber abstimmen. Man muss eben vorher sagen, wie man selber abstimmen würde. Und da kann man das mal vergleichen mit Ihrem Abstimmungsverhalten. Wobei ich natürlich sagen muss, das ist natürlich schon sehr gecherrypickt, wie man heutzutage so sagt. Ja. Also Sie haben da, glaube ich, Rosinen rausgepickt, bei denen man sagen muss, da kann man kaum dagegen sein. Aber vielleicht probieren es die Zuschauer einfach mal selber aus, ja. Inwieweit sie damit übereinstimmen. Wohl wissend natürlich, dass das nicht die einzigen Themen sind, die es gibt. Ja. Aber trotzdem, also das fand ich eine ganz interessante Sache, dass man sich das mal angucken kann. Ja. Kommen wir noch mal zu einem
Vielleicht
anderen
ein
Thema.
Wort noch
Ja, klar, gerne.
zu dem Abstimmungsverhalten. Es war so, dass wir lange Zeit auf diese freiwillige Chatkontrolle aufmerksam gemacht haben und quasi als einsame Rufer in der Wüste davor gewarnt haben, dass wir auch überhaupt erst den Begriff Chatkontrolle erfunden haben, um das greifbar zu machen, was da tatsächlich stattfindet. Bevor dann die Medien berichtet haben, bevor sich eine richtige richtiger Widerstand, Widerstandsfront gebildet hat aus Zivilgesellschaft, eben auch Kinderschutzbund, wie ich sagte, betroffenen Verbänden auch teilweise. Die Wissenschaft rennt dagegen stumm, die Wirtschaft auch. Es hat lange Zeit gedauert. Und in der Frühphase war es so, dass ein Abgeordneter von Die Partei, Martin Sonneborn, tatsächlich der freiwilligen Chatkontrolle zugestimmt hat, weil er noch nicht wusste, worum es geht, und dann in der ersten Reaktion sagte, wieso, es geht um den Schutz von Kindern. Und da musste ich ihm das erstmal erklären, was es eigentlich bedeutet. Er hat dann seitdem dagegen gestimmt. Und das kann die Person sein, bei der Sie nachgelesen haben, dass sie anfangs tatsächlich mal zugestimmt hat, seitdem aber unseren Widerstand gegen die Chatkontrolle unterstützt. Und das liegt einfach daran, an dem Framing. Und wenn man nicht viel weiß über den Vorschlag, ist der erste Impuls natürlich sexueller Missbrauch natürlich.
Mhm. Naja gut, das wird wahrscheinlich auch in der Öffentlichkeit so wahrgenommen, ja, dass sowas ganz Harmloses ist, ja, und es trifft ja nur die ganz Bösen und so, und man sich einfach nicht klar macht, dass es eben einfach alle trifft. Und vor allen Dingen auch die meisten, glaube ich, die Statistik dahinter nicht richtig einordnen können. Also mal unabhängig davon, dass es ja wirklich sehr unangenehm ist, dass jede private Kommunikation mitgelesen wird. Wenn wir 90% falsche Positive haben, das ist ja das, wovon wir hier sprechen, dann führt das ja zu einer exorbitanten Fehleinschätzung. Ja. Wenn wir normalerweise einen Test haben, der in der Größenordnung von, weiß ich, zum Beispiel 5% falsche Positive hat, selbst das führt ja schon dazu, dass man bei seltenen Ereignissen in der Grundgesamtheit eigentlich fast alles falsch klassifiziert hat. Ja, schon bei 5%, Fehlerquote. Ja. Das heißt, wenn wir von 90% Fehlerquote sprechen, heißt das, dass praktisch alles falsch klassifiziert ist. Also das muss man sich einfach mal reinziehen, was das wirklich bedeutet. Ja. Also die meisten, glaube ich, machen sich wirklich die dahinterliegende Statistik auch nicht klar, was das am Ende für die andere Seite bedeutet. Ja. In dem Fall für die Strafverfolgungsbehörden. Aber gut,
ja, es gibt ein aktuelles Schreiben von Wissenschaftlern, die das nochmal durchgerechnet haben, und die warnen tatsächlich davor, dass, wenn das kommt, dass dann eine Flut von Falschpositiven die Folge ist, weil eben so viele Nachrichten hin und her fließen in jeder Sekunde. Und das bedeutet letzten Endes, man kann sich eben nicht mehr darauf verlassen, dass Nachrichten privat bleiben. Man weiß nicht und man merkt nicht, auf welchen Schreibtischen die letzten Endes landen. Und das hat eben einen sehr abschreckenden Effekt, weil man dann bestimmte Informationen vielleicht lieber gar nicht mehr tauscht. Problem zum Beispiel für den Bereich Investigativjournalismus, wenn Quellen sich nicht mehr trauen, anonyme Informationen zuzuspielen. Whistleblower müssen ja oft um ihren Job oder sogar Gefängnis fürchten. Und die müssen eben absolut geschützt sein, wenn die sich entscheiden, Informationen zu leaken. Ansonsten geben sie die Informationen nicht mehr raus. Und so ist es in vielen Bereichen, in Vertrauensberufen, ja. Rechtsanwälte, Ärzte müssen sich darauf verlassen können, dass sowas privat bleibt. Psychotherapeuten, ja, das sind einige Bereiche. Aber auch im Bereich der Wirtschaft ist es essentiell, dass es vertrauliche Kommunikation gibt. Und übrigens auch für den Staat selber, der ja Staatsgeheimnisse untereinander austauscht, der will natürlich auch nicht riskieren, dass sowas plötzlich in den USA landet. Und deswegen sieht der aktuelle Entwurf zur Chatkontrolle, der jetzt eventuell, wenn Frankreich umfällt, auch tatsächlich im EU-Rat durchgehen könnte demnächst. Der sieht tatsächlich eine Ausnahme vor für Sicherheitsbehörden und Militär. Das heißt, deren Nachrichten sollen nicht gescannt werden. Und das kann ja nur heißen, die wissen genau, wie fehleranfällig das ist. Die wissen genau, wie gefährlich das ist. Deswegen nehmen sie sich selbst aus, wollen aber uns alle scannen. Und das ist ja wirklich skandalös.
Ja gut, das ist diese typische Sache, nicht? Mal die Sonderrechte für einen selber einheimsen, ja, da sind natürlich alle schnell dabei. und die anderen abhören, aber selber nicht abgehört werden, ist natürlich so ein, ja, der feuchte Traum jedes Geheimdienstlers. Also, naja. Ich meine, man muss sich natürlich auch vorstellen, dass es ja auch Rückwirkungen auf das normale Verhalten hat. Also die meisten Menschen gewöhnen sich ja schon jetzt daran, dass es auf sozialen Medien völlig normal ist, dass da irgendwelche privaten Institutionen praktisch so eine Art Individualzensur einfach durchsetzen können. Ja, also irgendwelche amerikanischen Monopolunternehmen setzen sich einfach hin, bestimmen Regeln, machen so eine Art Privatrecht völlig an unserem Recht vorbei, ja, unserem Rechtssystem, bilden da einfach ihre eigenen Sachen raus und man kann im Grunde genommen nichts mehr dagegen tun. Findet sich damit ab und dann sagt man, na ja, gut, wenn jetzt einer unsere Briefe aufschlitzt, ja, ist ja auch nicht mehr weiter schlimm, sind wir schon mit dabei, und hat eben sowieso auch noch die Rückwirkung darauf, dass man bestimmte Dinge sich gar nicht mehr traut, irgendwo auszusprechen. Also ich finde das absolut skandalös. Ja. Ich kann überhaupt gar nicht verstehen, wieso man Politiker dazu überreden kann, so etwas zu machen, also ohne dass sie irgendwelche Hintergedanken verfolgen. Ich glaube, so muss man das einfach sagen. Das muss doch jeder sehen, was das für ein Problem ist. Aber
Ich
gut, wenn
halte
wir
auch diese
haben.
Privatzensur auf sozialen Medien für sehr problematisch, in der Tat, weil ja letzten Endes das so eine Art Gated Communities sind. Das heißt, sie bestimmen ihre eigenen Regeln und das sind oft eben sehr unklare AGB, die dann irgendwie regeln sollen, Community Guidelines, was man posten darf und was nicht. Und da werden Entscheidungen oft willkürlich gefällt. Entweder von Moderatoren, die irgendwas löschen und dann gar keine ordentliche Begründung geben, warum eigentlich. Oder auch automatisiert. Oft werden ja sogenannte Upload-Filter auch von den Social-Media-Konzernen eingesetzt, die gar nicht verstehen können den Kontext und gar kein zuverlässiges Urteil abgeben können darüber, über die Bedeutung einer Nachricht. Deswegen wird da auch viel falsch automatisiert gelöscht. Und als das verhandelt wurde in der EU, das war der sogenannte Digital Services Act, also das digitale Dienstegesetz, da war ich Berichterstatter des Innenausschusses, der ja auch für Grundrechte zuständig ist, und habe mich für meinen Ausschuss dafür stark gemacht, dass legale Informationen, also was man sagen darf, auch im Internet nicht von den Digitalkonzernen zensiert werden dürfen, weil es nicht sein kann, dass Herr Zuckerberg oder Herr Musk bestimmen, was ich sagen oder lesen kann im Netz. Das hat sich aber leider nicht durchgesetzt. Die Mehrheit war der Meinung, dass die Konzerne quasi ihr eigenes Hausrecht da machen können sollen. Deswegen ist diese Einschränkung im Gesetz nicht enthalten. Aber es gewährleistet nicht unsere freie Meinungsäußerung. Und auch die Presse klagt immer wieder darüber, dass selbst Fernsehbeiträge zum Beispiel fehlerhaft gelöscht oder gestoppt werden. Ich erinnere mich an einen Fall, da hat das Magazin Monitor einen Beitrag über den Terroranschlag in Hanau veröffentlicht, einen kritischen Beitrag, der sich auch mit Fehlern der Polizei auseinandergesetzt hat. Und der wurde offenbar von Filtern von Instagram automatisch wieder geblockt, weil der Filter irgendwie meinte, es geht um Terrorismus. Ja, das heißt, dass auch eine kritische Auseinandersetzung mit Terrorismus oder Kritik daran dann leicht mitgefiltert werden kann. Und das ist ja geradezu kontraproduktiv. Denn wir wollen ja über Terrorismus aufklären. Wir wollen ja auch uns kritisch mit der Polizei auseinandersetzen. Und wenn all solches Material, wo es überhaupt nur um Terrorismus geht, dann schon ausgefiltert wird, dann ist das so ein kontraproduktives Schweigen, was da verordnet wird. Ich habe so den Eindruck, dass die Social-Media-Plattformen aus kommerziellen Interessen am liebsten so diesen Wohlfühl-Content haben, den viele Leute klicken, den viele Leute sich ansehen, der harmlos ist, der schnell konsumiert wird. Aber das ist ja nicht die kritische Gesellschaft, die wir wollen, die vielfältige Gesellschaft. Da muss es ja auch möglich sein, über schwierige Fragen zu diskutieren.
Ich habe den Eindruck, dass sehr viele Politiker nicht verstehen, dass wenn man Giftgas auf den Feind loslässt, der Wind drehen kann und man es plötzlich selber abkriegt. Viele haben den Eindruck, dass zu einem bestimmten Moment, wo sie gerade mal selber nicht zensiert werden auf solchen Medien, dass dann alles in bester Ordnung ist und sind vielleicht sogar die Klatschenden, die sagen, ja, da sind ja immer nur die Richtigen getroffen worden. Und machen sich nicht klar, dass wenn der Wind nur ein kleines bisschen dreht, sie auf einmal selber diejenigen sind, die es trifft. Ja, Sie haben gerade von den Öffentlich-Rechtlichen gesprochen. Die sind ja häufig bei solchen Sachen auch sofort in vorderster Front dabei, indem die sagen, ja, genau, das muss zensiert werden und sowas. Und dann jammern sie rum, wenn es auch mal selber trifft und merken gar nicht, dass es auch in großem Stil passieren kann. Ja, das ist einfach eine Büchse der Pandora, die man da öffnet und die völlig unüberschaubare Konsequenzen hat, weil man ja wirklich nie weiß, wie solche Dinge auch politisch weitergehen. Also ich finde das unfassbar blauäugig, dass sich viele Leute einfach so auf sowas einlassen.
Ja, Edward Snowden hat ja mal gesagt, wer meint, er braucht keine Privatsphäre, weil er nichts zu verbergen hat, der könnte auch genauso gut sagen, ich brauche keine Meinungsfreiheit, weil ich nichts zu sagen habe. Und ich sage in solchen Fällen immer, wenn man meint, dass es einem selber nichts ausmacht, dann doch bitte wenigstens an die denken, die diese Rechte brauchen und die darauf angewiesen sind. Und das sind eben oft Organisationen, Journalisten, Menschenrechtsverteidiger oder oppositionelle Aktivisten, die sich für uns und für unsere Gemeinschaft und für unsere Belange einsetzen. Und wenn wir die Rechte nicht für uns selbst verteidigen, dann sollten wir es zumindest für diejenigen tun, die unsere Gesellschaft schützen. Und in der Tat, wie schnell der Wind drehen kann, sehen wir in ganz Europa. Das sehen wir in Ungarn, wo ja jetzt ein Ministerpräsident ausdrücklich eine illiberale Demokratie verfolgt. Haben wir in Polen gesehen, wo die unabhängige Justiz eingeschränkt bis abgeschafft wurde. Wir sehen in Italien, dass jetzt die Verfassung geändert werden soll, um dieser Rechtsregierung an der Macht zu halten. Und es gibt keine Garantie dafür, dass es bei uns nicht passiert. Und außerdem dieses Erstarken von autoritären Kräften wirkt auch auf die etablierten Parteien. Die rücken dann auch in die Richtung, um darauf zu reagieren, auf diese Stimmung. Und deswegen würde ich diese Instrumente keiner Regierung von heute und erst recht nicht der Regierung von morgen, die ich noch nicht kenne, anvertrauen.
Ja, klar. Ich meine, auch da macht man sich natürlich häufig nicht klar, dass Gut und Böse halt auch eine Betrachtungsperspektive ist. Ja? Also aus der eigenen Sicht denkt man natürlich immer sofort zu wissen, wer die Bösen sind, in Anführungsstrichen, gegen die sich sowas richten sollte. Aber es gibt natürlich andere, die sehen das möglicherweise andersrum. Ne? Und deshalb ist man in der Demokratie einfach gut beraten, dafür zu sorgen, dass sowas überhaupt nirgendwo eingesetzt wird. Also mein Kanal stammt hier ursprünglich aus der Spieltheorie. Ja, da gibt es ein wundervolles Konzept, nennt sich Veil of Ignorance, Schleier der Ungewissheit. Das heißt also, man muss Entscheidungen treffen zu einem Zeitpunkt, zu dem man noch gar nicht beurteilen kann, in welcher Rolle man sein wird. Ja? Also man weiß noch nicht, ob man, weiß ich, Mann oder Frau ist, ob man gut oder schlecht Verdiener ist und so weiter. Und zu dem Zeitpunkt, zu dem man das noch nicht weiß, muss man die Gesetze erlassen. Und davon weichen wir zu oft ab. Wir achten zu stark, oder sehr viele Politiker achten zu stark auf die Rolle, in der sie sich gerade befinden und merken überhaupt gar nicht, dass es eben genauso gut eine andere Rolle hätte sein können und dass es diese anderen in der anderen Rolle ja auch noch gibt. Also deshalb...
Ich habe mich mit einem spieltheoretischen Experiment beschäftigt, was ich sehr interessant fand. Und zwar war das so, dass man quasi nachgespielt hat, man ist ein Arbeitnehmer und die eine Gruppe hatte dann quasi eine Vertrauensarbeitszeit bekommen und die andere ist dann tatsächlich kontrolliert worden und hat sich dann eben sehr schnell herausgestellt, dass durch die Kontrolle der Arbeitszeit hat man zwar erreicht, dass die paar Faulenzer, die das ausgenutzt haben vorher, quasi dann auch dann ihre Arbeitszeit da durchziehen. Aber es hat dazu geführt, dass die vielen Arbeitnehmer, die vorher ja auch freiwillig einen guten Job machen wollten und länger eigentlich geblieben sind, dass die sich quasi das als Misstrauen empfunden haben. Und dann selbst auch nur noch so lange gearbeitet haben, wie man sie zwingt. Und das letzten Endes geschadet hat unter dem Strich. Und das finde ich sehr sinnbildlich für unsere Gesellschaft, weil ich glaube, wenn man den Menschen mit einem Generalverdacht entgegentritt, dass das unsere Gesellschaft erlahmen lässt, dass wenn man ständig beobachtet und kontrolliert wird, dass das gegen also Vielfalt entfallen lässt, dass weniger Innovation passiert, dass es letzten Endes und die Gesellschaft sich in Richtung einer Konsumgesellschaft wandelt, wo die Menschen bloß nicht auffallen wollen und auch nicht mehr den Mut haben, ihre Rechte zu verteidigen aus Sorge, das könnte irgendwie Nachteile für sie haben. Ich glaube, das schadet unserer Gesellschaft, dieses Misstrauen. Und deswegen finde ich es gefährlich, dass man meint, der allwissende Staat könnte unsere Sicherheit am besten garantieren. So eine Art allmächtigen Staat versucht man ja im Kleinen im Gefängnis aufzubauen. Ja, das sind ja total kontrollierte Bedingungen, aber ausgerechnet dort gibt es ja die meiste Gewalt, die meisten Straftaten. Dort lebt man ja sehr unsicher. Deswegen glaube ich nicht daran, dass unter totaler Kontrolle und Beobachtung wir tatsächlich sicherer leben. Und außerdem zerstört das unsere freiheitliche Gesellschaft und die Grundidee davon. Und deswegen setze ich mich eben auch seit Jahren für diesen Freiheitskampf ein, weil die Technik heutzutage ja schon die Möglichkeiten bietet, einen Hightech-Überwachungsstaat zu errichten. Und wenn man das aber versteht, welche Auswirkungen das hätte auf unsere Gesellschaft und auch auf die nachfolgenden Generationen, dann kann man nur entschieden gegen diese Entwicklung ankämpfen und immer wieder erklären, wo sind die Grenzen der Technik und wo beginnt sie gefährlich zu werden.
Naja gut, das ist natürlich das nächste Problem, was Sie gerade ansprechen, dass, glaube ich, immer noch in sehr vielen Parteien das eben doch gedankliches Neuland ist, ja, obwohl es eine Technologie ist, die Jahrzehnte alt ist inzwischen, ja, aber es ist bei denen immer noch nicht angekommen. Und das ist eben so viel Neuland, dass sie teilweise solche Sachen, die Konsequenzen davon, glaube ich, überhaupt gar nicht überblicken können. Na gut, machen wir vielleicht das Thema trotzdem mal zu, da können wir wahrscheinlich ja noch ewig drüber sprechen. Ich habe am Anfang ja zumindest noch zwei weitere Themen angeteasert, auf die wir mal kurz eingehen müssen. Nämlich das weitere Thema ist die Bargeldobergrenze. Also vielleicht sagen Sie uns doch da mal, was uns da so erwarten könnte. Und dann können wir uns ja nochmal drüber unterhalten, wie schlimm das eigentlich ist. Ja, denn da muss ich sagen, das ist jetzt aus meiner Sicht auch eine ziemlich schlimme Angelegenheit, wenn wir plötzlich, was unsere Bezahldinge angeht, plötzlich auch komplett überwacht werden können. Aber erzählen Sie doch erstmal kurz, was da von der EU gerade geplant ist, zwecks Bargeldobergrenze.
Es ist leider schon verabschiedet worden, mit der Begründung, Geldwäsche bekämpfen zu wollen, dass man im geschäftlichen Verkehr nicht mehr als 3.000 Euro in bar bezahlen darf, anonym, also ohne Identifizierung, und nicht mehr als 10.000 Euro überhaupt noch in bar bezahlen darf. Und wenn ich an einen Gebrauchtwagenkauf denke, dann ist man schon schnell an solchen Bereichen. Ich erinnere mich auch an eine Umfrage, ich glaube im Auftrag der Bundesbank war das noch, die festgestellt hat vor einigen Jahren, dass doch immerhin 10% der Bevölkerung sagen, wir zahlen auch in bar. In dieser Größenordnung von 10.000 Euro oder mehr. Also es gibt Menschen, die das gerne möchten. Und Bargeld schützt uns ja traditionell vor Bevormundung und ermöglicht es uns, auch kontroverse Spenden zu tätigen oder intime Produkte zu kaufen, ohne Angst vor den Folgen. Dienstleistungen natürlich auch. Also Bargeld ist finanzielle Freiheit. Es bedeutet, dass wir quasi unbefangen auch kaufen oder spenden können. Und ich glaube, was hinter dieser Idee steht, das zu deckeln jetzt, ist quasi ein schrittweiser Krieg gegen das Bargeld. Man will zu so einer Art schwedischen Verhältnissen kommen, wo gar kein Bargeld mehr akzeptiert wird, wo man nur noch bargeldlos bezahlen kann. Aber die Folge davon ist natürlich, man wird abhängig. Wenn das Lesegerät ausfällt, kann man gar nicht mehr bezahlen. Wenn die Karte oder das Konto gesperrt wird, hat man nichts mehr in der Hand. Es kann passieren, dass Negativzinsen eingeführt werden, dass die Bank einen plötzlich für Guthaben da Geld abverlangt. Und all das ist sehr gefährlich.
Ja, das ist super gefährlich. Also gerade, wenn man sich vorstellt, in Bezug auf Resilienz. Das ist ja ein Thema, was Sie gerade angesprochen haben. Ja? Also immer dann, wenn die Zustände um einen herum plötzlich instabil werden und man eigentlich davon abhängt, dass alles total stabil ist, heißt es, dass dann plötzlich auch noch sämtliche Möglichkeiten, marktlich zu handeln, zusammenbrechen. Also weiß ich, wenn wir gleichzeitig jetzt beispielsweise einen Stromausfall haben und irgendeine andere Notwendigkeit, ja, was ja häufig miteinander einhergeht, also weiß ich, haben Schneefall und dann entsteht in dem Augenblick gerade ein Stromausfall oder so etwas, gibt es ja ohne Bargeld keine Möglichkeit, überhaupt noch irgendwelche Transaktionen auszuführen. Ich weiß gar nicht, wie man sich sowas vorstellt. Oder wir setzen ja sehr stark auf erneuerbare Energien. Das heißt, es kann sehr gut sein, dass tatsächlich die Versorgungssicherheit zurückgeht gegenüber dem jetzigen Zustand. Das muss ja gar nicht viel sein. Das reicht ja, dass wenn wir praktisch von, keine Ahnung, ein paar Minuten Ausfall im Jahr plötzlich zu mehreren Stunden im Jahr kommen, dann heißt das, in der Zeit steht alles still und da kriegen sie einfach gar nichts mehr hin. Also allein aus Resilienzsicht finde ich es einfach haarsträubend, dass man eine solche Idee haben kann. Aber das ist auch wieder eine Allmachtsfantasie, die eben vorherrscht, dass man das Gefühl hat, man muss immer durchregieren, der Staat hat immer Recht und man muss jedem mit Misstrauen begegnen und so weiter. Und was mich so wundert ist, dass wir als Bürger uns das regelmäßig gefallen lassen. Ja, dass wir regelmäßig uns, weiß ich, das Bankgeheimnis einfach wegnehmen lassen. Dass wir Dinge, die ja teilweise über Jahrhunderte hinweg entstanden sind, wo man sich gegenüber den Feudalherren oder sowas aufgestellt hat, gesagt hat, das müssen wir denen abtrotzen als Rechte, dass das einfach mit einem Fingerstreich weg ist und sich keiner drum kümmert. Also ich finde das total haarsträubend, dass solche Sachen heutzutage passieren können.
Man wird ja von einem Bankensystem abhängig, was in der Vergangenheit sich nicht gerade immer als vertrauenswürdig und stabil gezeigt hat. Und was das Argument Geldwäsche angeht, also die Personen, die wirklich Gelder waschen wollen, die werden sich natürlich auch nicht an solche Obergrenzen halten. Ja, also ich halte da die Wirkung für sehr begrenzt. Es gibt viele andere Möglichkeiten auch, so eine Obergrenze zu umgehen oder darunter zu wirtschaften. Also ich glaube nicht, dass das jetzt der entscheidende Schlag gegen Geldwäsche ist, zumal es ja jetzt schon diverse EU-Staaten gibt, die solche Obergrenzen haben. Und da ist mir nichts bekannt, keine Untersuchung bekannt, dass es dort irgendwie weniger Geldwäsche gäbe. Also ich finde, es trifft wenige und darunter leiden, tun aber ganz viele. Und in der Tat, Bargeld hat eine lange Geschichte und schützt unsere finanzielle Freiheit. Und deswegen sollten wir das nicht aufgeben.
Naja, Bargeld war letztlich die Möglichkeit, wie früher die normalen Bürger, die nicht Adeligen, sich überhaupt durchsetzen konnten gegenüber den damaligen Eliten. Die konnten nämlich auf einmal sagen, okay, ihr kennt uns vielleicht nicht an als gleichwertig, aber wir können es schaffen, Vermögenswerte aufzubauen. Und nach einiger Zeit mussten sie als gleichwertig anerkennen. Und das ist eben ganz einfach so eine Art Demokratisierung, die wir dort haben und die auch im Bargeld einfach mit drin liegt. Und das machen sich auch wieder mal die meisten Leute nicht klar, dass das ein ganz wichtiges demokratisches Element ist, dass man bei solchen Dingen Transaktionen ausführen können muss, ohne dass irgendwer anders zuständig, ohne dass irgendeine Zentralbank drauf guckt und ohne dass eine Zentralbank einen beispielsweise auch daran hindern könnte. Das müssen wir ja auch sehen. Wenn es einen digitalen Euro gibt, kann die Zentralbank auf Knopfdruck sagen, nö, der macht jetzt aber keine Geschäfte mehr. Sie kann auf Knopfdruck sagen, nö, da gibt es Negativzinsen. Ja? Das sind ja alles Dinge, die man sich bewusst machen muss, aber die komischerweise auch nicht auf dem Radar drauf sind. Ja? Ich glaube, das liegt
ja,
auch...
Ja, also um mal ein konkretes Beispiel zu nennen, es war ja zum Beispiel so, dass WikiLeaks in Ungnade gefallen ist, nachdem sie Kriegsverbrechen der USA enthüllt haben. Und dann haben sich die US-Kreditkartengesellschaften entschlossen, keine Spenden für WikiLeaks mehr anzunehmen. Also da haben die einfach den Spendenhahn zugedreht. Und das war natürlich schon existenzbedrohend für diese Organisation. Da gibt es aber auch Fälle, zum Beispiel in Russland, wo uns aus dem Umfeld des damaligen oppositionellen Nawalny berichtet wurden, die können keine Spenden über Banküberweisung entgegennehmen, weil jeder bringt sich in Gefahr, wer das so nachvollziehbar macht. Ja? Also es gibt viele Fälle, wo das wichtig, auch politisch wichtig ist, in Bar oder ohne Nachverfolgbarkeit bestimmte Aktivitäten unterstützen zu können, die von staatlicher Seite nicht gerne gesehen oder beobachtet werden auch. Ja. Vor dem Hintergrund ist es auch sind es auch Beispielsfälle, die zeigen, wie das wichtige Organisationen auch treffen kann.
Naja, auch da gilt wieder das Gleiche, was wir vorhin schon mal hatten. Ja, jeder hat immer das Gefühl, das ist ja super, wenn wir dann Mittel haben, wie wir die anderen abschneiden können von den finanziellen Ressourcen. Nicht bedenken, dass er plötzlich eben auch da selber treffen kann. Es geht ja auch noch weiter. Es geht ja nicht nur ums Bargeld, sondern es geht ja auch darum, dass beispielsweise Zahlungen in Kryptowährungen auf einmal nicht mehr anonym möglich sein dürfen. Ja, lauter solche Sachen. Also das ist aber nicht durch, oder? Oder ist das auch schon...
Oh, schon Schon letztes Jahr wurde tatsächlich beschlossen, dass alle Transaktionen in Kryptowährungen, die über Anbieter laufen, identifiziert werden müssen. Das heißt, Anbieter von Krypto-Wallets dürfen keine anonymen Konten mehr unterhalten und auch keine anonymen Transaktionen mehr durchführen. Jetzt ist es natürlich so, ich kann natürlich auch meinen eigenen Krypto-Wallet dezentral betreiben, ja. Das hat man zum Glück im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens aufgegeben, die Idee, das auch noch verbieten zu wollen, was ja überhaupt nicht durchsetzbar gewesen wäre. Also die bleiben außen vor und mit eigenen Wallets kann man dann auch weiterhin anonyme Transaktionen durchführen. Aber in der Praxis ist es natürlich so, viele Menschen nutzen diese Hosted Wallets, die von Anbietern bereitgestellt werden. Oder sie zahlen meinetwegen an einen Hosted Wallet. Gerade wenn man bezahlen will, ist das oft der Fall. Und da ist die Anonymität dann futsch. Das finde ich auch deswegen so verwerflich, weil wenn ich zum Beispiel Bargeld auf ein Konto einzahle, da gibt es einen Schwellenwert, wo man sagt, ich glaube, unter 1.000 Euro muss die Bank mich nicht identifizieren, wenn ich einfach eine Einzahlung leiste. Und da diskriminiert man, hat also sogar noch schärfere Regelungen bei den Kryptowährungen. Ich glaube, dass man die nicht möchte, dass man die in den Griff kriegen möchte, dass man eine Gefahr darin sieht, dass sich so eine Art digitales Bargeld entwickelt. Und genau das ist ja das, was wir bräuchten. Ein Mittel, wo man so anonym und spurenlos im Netz zahlen kann, wie das mit Bargeld immer der Fall gewesen ist.
Ja, halte ich auch für extrem wichtig. Ja. Und klar, natürlich, also darum geht es letztlich. Ja. Das ist schon eine Sache, wo die versuchen, diese Kryptowährungen anzuschießen, damit es eben nicht zu einem Bargeld wird, ja, sondern damit man eben diese etwas vergiftete Pille dann nehmen muss von dem Central Bank Digital Currency, wie das ja so schön heißt. Ja. Also das ist klar, denn sonst würde sich das ja dagegen wahrscheinlich überhaupt gar nicht mehr durchsetzen können. Naja, dann nehmen wir doch vielleicht ein weiteres Thema. Ne? Wir sind jetzt sowieso schon ein bisschen länger, als wir eigentlich geplant haben, aber ich glaube, wir haben noch ein interessantes Thema, was wir unbedingt ansprechen müssen. Die anderen Sachen sollen sich unsere Zuschauer einfach im Piratomat angucken. Ja? Aber das ist die Sache mit der Gesichtserkennung, Echtzeitgesichtserkennung in der Öffentlichkeit. Und ich glaube, da müssen Sie auch noch mal kurz zwei, drei Sachen zu sagen.
Es ist ja im Internet schon gang und gäbe, dass wir da auf Schritt und Klick sozusagen verfolgt werden. Das heißt, unsere komplette Internetnutzung wird aufgezeichnet und nachvollziehbar gemacht. Bisher ist es aber nicht so im öffentlichen Raum. Ja, also wenn wir uns auf der Straße bewegen, wenn wir unterwegs sind, ist es bisher nicht so, dass wir da unsere Bewegung einfach nachverfolgt und aufgezeichnet werden. Aber die Technik ist vorhanden, um das möglich zu machen. Es gibt biometrische Erkennungssysteme, die versprechen, sie könnten Personen identifizieren in dem Moment, wo sie von Überwachungskameras aufgenommen werden. Die Begründung, mit der das gefordert wird, ist natürlich immer, man will nach Straftätern meinetwegen suchen oder nach gefährlichen Terroristen. Fakt ist aber, dass nach einem Pilotversuch, den die Bundespolizei am Berliner Südkreuzbahnhof gemacht hat, die Falscherkennungsquote zwar unter 0,1% liegt, aber eben wieder statistisch gemessen an der Masse der Menschen, die durch so einen Bahnhof jeden Tag laufen, würde es dazu führen, dass 99 von 100 Treffermeldungen dieser Technik falsch wären. Und das bedeutet die Gefahr, dass hier unüberschaubare Anzahl von Menschen falsch verdächtigt werden können, auch falsch festgenommen werden können. Das ist in den USA schon oft passiert. Das kann sogar zu falschen Verurteilungen kommen. Es kann Diskriminierung nach sich ziehen, weil die Erkennungstechnik oder bestimmte Hersteller Erkennungstechnik verkaufen, die besonders schlecht funktioniert bei Nicht-Europäern, bei Menschen, die nicht das Durchschnittsalter haben, einfach weil das Material, anhand dessen die Algorithmen trainiert wurden, eben entsprechend verzerrt ist, sodass dann die Erkennungsquote bei bestimmten Minderheiten besonders schlecht ist. Und dann kommt es nochmal zu einer Diskriminierung, wenn die Polizei entscheidet, wie sie mit der Treffermeldung umgeht. Denn Personen, die verdächtig aussehen, werden natürlich besonders gerne kontrolliert. Und vor allem mit dieser Gesichtserkennung in Echtzeit, wie sie bisher in China zur Anwendung kommt, aber auch in Russland zum Beispiel gegen Oppositionelle, gegen Kriegsdienstverweigerer eingesetzt worden ist. Mit dieser Gesichtserkennung muss man ja jederzeit damit rechnen, sich vielleicht rechtfertigen zu müssen dafür. Warum bin ich da gewesen? Warum war diese Person bei mir? Ich kann ständig verfolgt werden. Unbemerkt können die Strafverfolgungsbehörden oder auch die Geheimdienste, wenn sie an mir Interesse haben, mich nachverfolgen und ein Bewegungsprofil erstellen lassen. Und das hat natürlich einen enormen abschreckenden Effekt, Wirkung auf unsere Bewegungsfreiheit. Das führt zu einer Schere im Kopf, wie wir uns verhalten. Und deswegen haben wir dafür gekämpft, dass im AI Act, also in dem EU-Gesetz, was den Einsatz künstlicher Intelligenz regelt und eigentlich ja unethische, grundrechtswidrige Nutzungen ausschließen soll, dass da ein Verbot der Echtzeit-Gesichtsüberwachung verankert wird. Und das ist gescheitert. Der AI Act in seiner jetzt verabschiedeten Fassung verbietet das nicht. Er enthält umgekehrt so eine Art Anforderungskatalog. Und das, fürchte ich, wird von den Regierungen eher als Betriebsanleitung verstanden und als Ermutigung zu sagen, wenn wir denen die Bedingungen erfüllen, dann ist das ja alles rechtsstaatlich in Ordnung, dann machen wir das jetzt einfach so. Im Moment ist noch in keinem Staat der EU diese Echtzeitgesichtserkennung tatsächlich Gesetz. Aber man fängt an zu experimentieren. Frankreich hat aus Anlass der Olympischen Spiele, die in Paris jetzt stattfinden, schon ein Gesetz erlassen, dass automatisierte Verhaltenserkennung eingesetzt werden soll im Umfeld dieser Spiele. Und das bedeutet, die Polizei wird benachrichtigt, wenn man sich auffällig verhält. Die Begründung davon ist, man will Gefahren begegnen, Massenanstürmen, Gewalt, wie auch immer. Aber tatsächlich ist die Technologie extrem fehleranfällig. Sie kann zum Beispiel eine Umarmung nicht wirklich gut unterscheiden von einem Würgen. Ja, und außerdem, welchen Anreiz setzt so eine Verhaltensüberwachung? Letzten Endes, wenn man nicht gemeldet werden will der Polizei, muss ich mich ja möglichst so verhalten wie alle anderen auch. Ne? Ich darf nicht gegen den Strom laufen, ich darf mich nicht setzen, ich darf mich nicht irgendwie protestieren, demonstrieren. Das wäre ein auffälliges Verhalten, das wäre eine Menschenansammlung. Alles Dinge, die gemeldet werden sollen. Nur wenn ich mich unauffällig verhalte, kann ich sicher sein, nicht gemeldet zu werden. Und das ist ja wirklich das chinesische Modell, wo man will, dass die Menschen Ruhe geben und sich unauffällig verhalten und bloß nicht aufmüpfig werden gegen die Regierung. Also es setzt einen ganz falschen Anreiz in unserer freien Gesellschaft. Und deswegen war das für uns eine rote Linie. Wir haben diesem AI-Act nicht zugestimmt, weil er den ganzen Katalog an dystopischen KI-Technologien, Echtzeitgesichtserkennung, Verhaltensüberwachung. Es gibt sogar KI, die Menschen ablesen soll am Gesicht, ob sie lügen oder die Wahrheit sagen. Ja, nichts davon verbietet dieses KI-Gesetz. Und da haben wir gesagt, das können wir nicht unterstützen. Da sind auch sinnvolle Regelungen drin, aber wenn hier so eine Art Betriebsanleitung zur Errichtung eines Hightech-Überwachungsstaates enthalten ist, dann ist das ganze Gesetz völlig inakzeptabel.
Ja gut, ich meine, wir müssen uns schon bewusst werden, wir übernehmen hier im Grunde genommen jede Menge Sachen, wie wir sie aus Staaten wie Russland oder China kennen. Und in allen wichtigen Lebensbereichen. Also wir lassen zu, dass unsere Post geöffnet wird, automatisiert. Wir lassen zu, dass unsere Zahlungen alle überwacht werden und kontrolliert werden, auch verhindert werden können. Das lassen wir einfach ja auch zu, indem wir das Bargeld abschaffen. Wir lassen hier eben Sachen, also zu, dass wir uns im öffentlichen Raum gar nicht mehr unbeobachtet bewegen können. Also es ist sozusagen eine totale Überwachung zu jedem Zeitpunkt. Und auch da, ich höre keinen wirklichen Aufschrei dagegen. Ja? Und man muss eigentlich in gewisser Weise sogar befürchten, dass diejenigen, die jetzt solche Gesetze einfach durchwinken, dass sie sagen, naja, wir werden schon nicht betroffen sein, sich wieder irgendwelche Sonderrechte rausnehmen und dann im Grunde genommen ja genau das abschaffen, was sie vorgeben zu schützen. Das heißt ja immer, das wird ja alles nur gemacht, um die Demokratie zu schützen und um das zu hinzukriegen, Schaffen wir es einfach mal ab, ja? Schaffen wir einfach mal chinesische Verhältnisse, damit wir eine freiheitliche Gesellschaft bleiben. Das ist ein so absurder Gedanke. Ich verstehe überhaupt gar nicht, wieso wahnsinnig viele Politiker letztlich diese Position vertreten können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle wirklich Böses im Schilde führen, sondern ich habe eher den Eindruck, dass die einfach nicht verstehen, was sie dort tun. Ja? Na gut, das ist natürlich reines
Ja, das ist
Spekulieren.
quasi eine Art blindes Vertrauen in den Staat, die sehr geschichtsvergessen ist, wenn man in der Geschichte zurückschaut, die aber auch nicht wirklich wissenschaftsbasiert ist. Denn wenn wir schauen in Staaten, die wirklich sehr stark überwacht sind, die autoritären Staaten, da lebt man mit Sicherheit nicht sicherer, im Gegenteil. Aber auch wenn man schaut in den USA, wo es weitgehende Überwachungsbefugnisse gibt, oder nach Großbritannien, wo es Kameras an jeder Ecke gibt, das sind ja keine Staaten, wo man sicherer lebt als bei uns. Ja, umgekehrt ist es so, dass bei uns in Deutschland zum Beispiel mit einem recht starken Grundrechtsschutz wir eigentlich ein ziemlich sicheres Land sind. Ja, und ich glaube, dass das kein Zufall ist, sondern dass Vertrauen auch Grundlage ist für Sicherheit. Und dass ein gezieltes Vorgehen letzten Endes auch viel effektiver ist, als quasi ja massenhaft Menschen irgendwie zu überwachen, wo es gar keinen Anlass dafür gibt. Ich glaube, dass das auch unter Sicherheitsgesichtspunkten gar nicht zielführend ist, geschweige denn unter dem Gesichtspunkt einer freiheitlichen Gesellschaft, einer vielfältigen Gesellschaft, in der wir ja auch leben wollen.
Naja, klar, also ich meine, wenn es noch nicht mal zielführend ist, klar, dann ist das natürlich sowieso schon im Grunde genommen alleine ein Grund, ja, aber das andere ist ja auch alleine ein Grund. Also selbst dann, wenn es zielführend wäre, was es wahrscheinlich nicht ist, selbst dann müsste man doch sagen, das kann man nicht akzeptieren, weil der Nachteil, den wir damit eingehen, viel zu hoch ist. Das ist so, wie man ein Medikament entwickelt, was einen, weiß ich, halb tot macht, nur um irgendwie einen Schnupfen zu korrigieren oder sowas, ja, oder irgendeine andere Kleinigkeit gegen Fußpilz oder so, ja, das kann ja nicht sein. Also es kann ja nicht sein, dass die Nebenwirkung auf einmal viel stärker ist als der Haupteffekt, den man sein kann. Also da,
Absolut.
ja.
Wenn man in jeder Freiheit nur das Missbrauchsrisiko sieht, dann sind die Freiheiten dahin, ne? Also die Freiheiten beruhen ja auf dem Gedanke, unsere Grundrechte beruhen ja auf dem Gedanken, dass selbst wenn sie von Einzelnen missbraucht werden, dass insgesamt der Nutzen für die Gesellschaft ungleich höher ist und viel größer ist und dass man auch gelernt hat aus der Geschichte, dass wenn die Freiheiten fehlen, dass sich dann natürlich auch ein oppressiver, autoritärer Apparat bildet, der zu schrecklichsten Verbrechen in der Lage ist. Und vor
Ja, und auch
diesem
einlädt,
Hintergrund,
ne? Dann, also Gelegenheit macht Diebe. Ja, das ist ja dann einfach so, wenn
genau.
gerade da ist, dann ist der nächste Schritt zum Missbrauch hier um die Ecke.
So ist es.
Ja. Okay, vielleicht mal noch eine Sache so ein bisschen zum Abschluss. Piraten, das ist ja immer so ein bisschen die Idee, so ganz freiheitlich und sowas. Ja, wenn ich es richtig verstanden habe, sind sie im Europaparlament ja auch einer Fraktion angeschlossen, der auch die Grünen mit angeschlossen sind, richtig?
Das ist korrekt, ja.
Und das ist eine Kombination, die mir eigentlich nicht so richtig in den Kopf reingeht. Ja? Denn ich nehme die Grünen eigentlich als eine eher autoritäre Verbotspartei wahr. Und das, worüber wir jetzt auch hier gesprochen haben, ist ja eigentlich genau das Gegenteil von autoritär und von Verbot, sondern ganz im Gegenteil. Es soll eben freiheitlich sein und sowas. Wie passen das zusammen? Ecken Sie da nicht ständig an?
Der Piratomat macht ja sehr transparent, in welchen Fällen wir anders auch abgestimmt haben als die Grünen. Zum Beispiel beim AI-Act, das war eine rote Linie für uns, wo die Grünen sind auch gegen biometrische Massenüberwachung, aber für die ist es keine rote Linie. Oder wenn es geht um das Thema Begrenzung des Bargeldes, was wir ablehnen, da sagen die Grünen, nö, das finden wir gut, weil Geldwäsche bekämpft werden muss. Es gibt aber auch Themen, wo wir auch die ganze Fraktion überzeugen können, wie zum Beispiel bei der Chatkontrolle. Da ist immer die ganze Fraktion an unserer Seite darin, das abzulehnen. Also wir sind da in einem sehr konstruktiven, fruchtbaren und auch oft erfolgreichen Dialog. Und vor allem, nur über eine Fraktion gelingt es ja, dass ich bei wichtigen Themen auch am Verhandlungstisch sitzen kann. Denn wenn diese Gesetze verhandelt werden, ist ja aus jeder Fraktion ein Vertreter am Tisch. Ne? Und fraktionslos hat man gar keine Chance, überhaupt Einfluss zu nehmen. Und meine Fraktion, das will ich ihr zugutehalten, hat mir die Verhandlung von ganz wichtigen Sachen anvertraut. Dazu gehört eben die Chatkontrolle oder das digitale Dienstegesetz, von dem wir vorher gesprochen haben. Dazu gehört die europäische digitale Identität. Da haben wir jetzt gar keine Zeit gehabt, darüber zu sprechen. Oder eine Verordnung zum Terrorismus im Internet, TEREC. Also es ist schon der Fraktion zu verdanken, dass ich da bei entscheidenden Digitalgesetzen mit am Verhandlungstisch sitzen kann. Und in der Regel ist es dann schon so, dass ich dann die Fraktion auch von unserer Position als Piraten überzeugen kann und dass dann die Entscheidung dann mitgetragen wird. Die Fälle, über die wir vorher gesprochen haben, dieses KI-Gesetz oder diese Bargeldobergrenze, das waren eben auch Dossiers, die ich nicht selbst mit verhandelt habe. Und da sind wir dann frei, auch anders zu entscheiden. Es gibt im EU-Parlament keinen Fraktionszwang. Und das macht unser Profil auch aus als Piratenpartei, dass wir digitale Freiheitskämpfer sind, dass für uns Freiheitsrechte, Transparenz nicht verhandelbar ist, an erster Stelle steht und wir da auch keine faulen Kompromisse eingehen.
Okay, also ich meine, das ist ja eine wichtige Sache mit den Freiheitsrechten, ja. Also ich stelle mir das subjektiv sehr schwierig vor, dass eine Partei, die eben so, sagen wir mal, sehr stark für Freiheitsrechte ist, eben mit einer anderen zusammen ist, die eigentlich so ein bisschen so, naja, durchregieren wollen und Daumen drauf haben und genau bestimmen und so, dass das nicht so ganz kompatibel ist. Aber vielleicht funktioniert es ja doch, ja. Also gut. Hat mich nur so
Es ist so,
interessiert.
im EU-Parlament sind die Fraktionen sehr vielfältig. Das heißt, in meiner Fraktion sind auch, glaube ich, zwischen 10 und 20 nationale Parteien vertreten. Das ist normal, dass man dann auch über Parteigrenzen hinweg zusammenarbeitet. Allein in meiner Fraktion ist ja zum Beispiel auch Volt vertreten oder ÖDP. Ein Abgeordneter von Die Partei war mit dabei. Das sind jetzt alleine die deutschen Parteien. Es gibt Minderheitenparteien, Unabhängigkeitsbewegungen in Katalonien. Ganz unterschiedliche Parteien sind da zusammen vertreten und arbeiten zusammen, weil es einfach Vorteile hat, als Fraktion da zusammenzuarbeiten. Und wir haben natürlich unsere Reibungspunkte auch. Dann mit den deutschen Grünen unterschiedlicher Meinung sind wir auch manchmal. Aber ich kann sagen, bei den meisten Themen, gerade wenn es gar nicht um Freiheitsrechte, Bürgerrechte geht, bei den meisten Themen sind wir da auch auf ähnlicher Wellenlänge.
Ja, wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob ich das als was Positives oder so als Negatives empfinden würde, aber okay.
Naja, man kann ja rein zahlenmäßig abschätzen, wie hoch ist die Übereinstimmung beim Abstimmungsverhalten. Aber das sagt natürlich noch nichts darüber aus, welches sind die wichtigen, welches sind die entscheidenden Abstimmungen. Und im EU-Parlament läuft das so, die Fraktion bereitet Abstimmungsempfehlungen vor. Das heißt, wie dann die federführenden Abgeordneten empfehlen, dass man abstimmen soll. Aber wir Piraten gehen alle Abstimmungsempfehlungen immer noch mal durch vor der Abstimmung und diskutieren, wo ist das so gar nicht unsere Position, ne? Ein Beispiel ist zum Beispiel, da ging es dann darum, um den europäischen Stabilitätspakt, ja. Ist das sinnvoll, sowas wie Schuldenbegrenzung zu haben für den Staat oder nicht? Und da waren dann eben die Grünen der Meinung, nee, das ist nicht sinnvoll. Und wir sind der Meinung, es ist schon eine Frage auch für zukünftige Generationen, solide Finanzen zu haben, die nicht auf Pump aufbauen.
Okay, das ist natürlich ein interessanter Punkt, dass Sie da nicht einer Meinung waren, ja. Naja, ich meine, Sie sind ja relativ aktiv auf Twitter. Ich denke, was wir jetzt auch mal machen ist, oder was ich mache, ich schreibe auch in die Videobeschreibung unten einfach mal Ihren Twitter-Handle mit rein. Also wer Spaß daran hat, sich das anzusehen, der kann Ihnen da ja folgen. Mir auch, schreibe meinen auch mit hin. Ja. Da kann man ja sich auch vielleicht solche Sachen dann im Einzelnen ansehen. Ansonsten, Sie können sich ja schon mal kurz noch Ihre famous last words überlegen, während ich unsere Zuschauer auffordere, uns schlaue Kommentare reinzuschreiben. Das ist nämlich bei meinen Zuschauern wirklich gut. Also man kriegt da wirklich sehr interessante Kommentare. Ja. Also streuen Sie gerne die Gedanken unten rein. Mein Kanal abonniert haben Sie ja hoffentlich sowieso schon, damit wir uns hier auf jeden Fall nächste Woche wiedersehen. So, und jetzt kommt der Breyer nochmal mit famous last words, falls Sie welche haben.
Ja, also versprechen kann man natürlich viel. Es wird ja oft auch nach Gefühl quasi gewählt. Aber ich glaube, was entscheiden sollte, sind eben Taten statt Worte. Und deswegen ist es ganz wichtig, sich auch zu informieren, wer hat tatsächlich wie abgestimmt im EU-Parlament. Unser Piratomat soll da einen Beitrag dazu leisten. Es gibt aber auch andere Tools, wie den Digitalomaten, wo man das nachlesen kann. Und das ist, glaube ich, eine gute Möglichkeit, um sich zu informieren, ob wirklich das übereinstimmt, was einzelne Parteien von sich sagen, mit dem, wie sie dann wirklich abgestimmt haben, oder ob das nicht doch auseinanderfällt. Es lohnt sich, da reinzuschauen, sich nicht nur auf Worte und Werbung zu verlassen, sondern sich selbst zu informieren. Und dann hoffe ich, dass wir mit diesem Tool und auch über Twitter und andere Kommunikationskanäle auch Transparenz schaffen können. Und ein Einblick in die Arbeit der EU ist oft unterberichtet, ist oft auch gar nicht verständlich, was da passiert. Aber gerade in der EU ist es so, man muss früh dran sein, wenn man Einfluss nehmen will. Im ganz frühen Stadium kann man oft noch was ausrichten, wenn man dran bleibt und hartnäckig ist. Und das ist ja unsere Spezialität.
Ja, also das ist in der Tat so, ja, dass auf der EU-Ebene es teilweise so abgehoben wirkt, dass man das gar nicht mehr auf sich bezieht und gar nicht mehr merkt, dass da im Grunde genommen die Entscheidungen, die Weichenstellungen getroffen werden, die dann im Lokalen, bei der nationalen Gesetzgebung und sowas im Grunde genommen noch umgesetzt werden. Also das ist mir auch aufgefallen, dass das vollkommen unterschätzt wird, wie wichtig das eigentlich ist, an der Stelle, also ja, frühzeitig Einfluss zu nehmen. Ja. Okay, also
Genau
Digitalomat,
richtig.
genau, das habe ich mir jetzt auch noch einmal notiert, das hatten Sie mir am Anfang, bevor wir aufgezeichnet haben, ja auch einmal kurz gesagt. Ich denke, ich lege da auch einfach mal so einen kleinen Link hin zu den Dingen unten in der Videobeschreibung. Sie haben ja auch eine ganz interessante Internetseite, verlinke ich am besten auch mal. Also da können unsere Zuschauer noch alles nachlesen, was sie so nachlesen wollen. Okay, in dem Sinne. Vielen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben. Fand das super spannend. Ja. Ich hätte Sie tatsächlich häufiger gerne bei Verhandlungsführungen zu diesen Digitalthemen mit drin. Ja. Also gut, gucken wir mal. Und in dem Sinne an meine Zuschauer. Freut mich, dass Sie bis hier dran geblieben sind, wer das durchgehalten hat. Und wir sind, wie gesagt, in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.